wenn man mit Menschen redet, die nicht so gute Abiturnoten haben und die trotzdem großartige Ärztinnen werden und Ärzte, dann merkt man, naja, dass Schule vielleicht einfach in der Phase des Lebens gar nicht so wichtig war und dass die Abiturnote überhaupt gar nicht abbildet, ob jemand gut lernen kann oder schlau ist oder sowas, sondern bei einigen einfach abbildet, dass sie in der Phase des Lebens überhaupt keine Lust darauf hatten, dass ihnen jemand sagt, was sie zu tun haben und ihnen irgendwelche Geschichtstests vorlegt.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo zusammen und willkommen bei einer weiteren Folge von Salon 5. Im Rahmen unserer Themenwoche, das Gesundheitssystem und seine Herausforderungen, haben wir heute, Armin und ich, Erja, die große Möglichkeit, ein Interview über das Medizinstudiengang durchzuführen. Medizinstudieren ohne 1,0? Das macht die Privatuni Wittenherdecke möglich. Eine Universität, die nicht nur auf den Abischnitt achtet, sondern auch andere Kriterien hat. Um mehr über diese Universität zu erfahren, haben wir heute bei uns einen sehr besonderen Gast, Jan Ehlers. Jan Ehlers ist der Vizepräsident für Lehre und Lernen an der Privatuni Wittenherdecke. Hallo Jan, könntest du dich bitte einmal für uns vorstellen?
Ja, moin, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich heute hier mit euch sprechen darf. Hast du schon gesagt, ich bin Jan Ehlers. Ich komme aus dem Department Humanmedizin an der Uni Wittenherdecke, habe da den Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen und bin Vizepräsident für Lernen und Lehren, also genau für die ganzen Studiengänge der Uni. Oh ja, und freue mich, dass ich heute quasi über unseren Medizinstudiengang mit euch sprechen darf und bin schon ganz aufgeregt, in welche Richtung wir uns bewegen.
Wir freuen uns auf jeden Fall auch. Und da würde ich auch einfach schon mal mit der ersten Frage beginnen. Und zwar ist ja klar, dass Medizin ja ein sehr beliebter Studiengang ist in Deutschland. Aber vielen jungen Menschen wird ja eigentlich schon nach dem Abschluss der Zugang in so ein Medizinstudium schon erschwert, dadurch, dass man eben nicht einen 1-0er-Schnitt hat. Und ja, wie nehmen Sie eigentlich dieses aktuelle System wahr? Und denken Sie, Noten sind ein guter Indikator für einen späteren guten Arzt oder eine spätere gute Ärztin?
Ja, also ich fange mal so wissenschaftlich an. Also ist ja mal die Frage, ist so ein Numerus Clausus irgendwie ein guter Indikator? Und die Wissenschaft würde sagen, ist ein super Indikator für ein schwieriges Studium. Ja, also eine gute Abiturnote ist ein guter Prädiktor, weil es zeigt, dass jemand fleißig und diszipliniert und leistungsbereit war. Und wenn man so rechnet und guckt, was sind so die besten Prädiktoren, dann ist die Abiturnote relativ gut. Aber es ist ein Prädiktor oder eine Vorhersage fürs Studium. Nicht dafür, ob jemand eine gute Ärztin oder ein guter Arzt wird, weil das müsste man überhaupt erstmal messen können. Also man kann gucken, wer kriegt das Studium fertig und da merkt man, ja, das ist irgendwie, die ein super Abi hatten, die kriegen das leichter fertig. Wir würden sagen, und wir machen das ja nicht, habt ihr schon gesagt, wir würden sagen, es kommt auf ganz viel mehr eben auch noch drauf an. Und ganz oft ist, wenn man mit Menschen redet, die nicht so gute Abiturnoten haben und die trotzdem großartige Ärztinnen werden und Ärzte, dann merkt man, naja, dass Schule vielleicht einfach in der Phase des Lebens gar nicht so wichtig war und dass die Abiturnote überhaupt gar nicht abbildet, ob jemand gut lernen kann oder schlau ist oder sowas, sondern bei einigen einfach abbildet, dass sie in der Phase des Lebens überhaupt keine Lust darauf hatten, dass ihnen jemand sagt, was sie zu tun haben und ihnen irgendwelche Geschichtstests vorlegt oder so und sie deshalb nicht so gute Noten haben. Und unsere Erfahrung ist, dass die trotzdem das Studium gut schaffen und ganz hervorragende Ärztinnen und Ärzte werden. Und deshalb haben wir ein eigenes Auswahlverfahren und haben eben keinen Numerus Clausus.
Können Sie mir vielleicht abschließend zu der Frage nochmal vielleicht so drei Charaktereigenschaften nennen, die so ein späterer guter Arzt oder Ärztin braucht?
Ja, Zugewandtheit würde ich sagen. Also Ärztinnen müssen sich einfach für Menschen interessieren. Die ganz viele sind kurativ, also in der Heilung, in der Patientinnenversorgung aktiv. Das heißt, die brauchen einfach ein Interesse an anderen Lebewesen. Neugier, ja, das, was Diagnosefindung ausmacht, ist natürlich in Kombination mit der Zugewandtheit einfach eine Neugier. Ich will wissen, warum ist es so, und das brauche ich auch im Studium schon. Also ich kann ganz viel langweilig auswendig lernen oder ich kann mich unheimlich dafür begeistern, wie so ein Körper funktioniert, was da für Funktionen unterwegs sind und eigentlich nur meine eigenen Fragen befriedigen und auf einmal fällt mir das viel leichter. Und ja, Es braucht auch sowas wie Fleiß oder ich sag mal Durchhaltevermögen. Das ist ein Traumberuf und das ist ein Studium, was zum Traumberuf führt, aber das ist natürlich auch ein Riesenstudium und man muss natürlich auch irgendwo lernen und das heißt manchmal auch durchhalten können und noch mal eine Runde einlegen.
Dankeschön.
Ja, nun kommen wir dann zu der nächsten Frage. Was für Vorteile bietet denn ein Medizinstudium an dieser Universität und inwieweit unterscheidet es sich von dem Studium an einer regulären Universität?
Also ich glaube, es geht tatsächlich von Anfang an los, direkt mit dem Auswahlverfahren. Ne, bei uns muss man erstmal muss man bei uns Pflegepraktika gemacht haben, bevor man überhaupt bei uns anfangen darf zu studieren. Das heißt, normalerweise macht man 3 Monate im Studium, oft sogar erst nach 4 Semestern. Wir sagen 6 Monate, bevor bei uns das Studium angefangen wird, weil wir einfach wünschen, dass Menschen wissen, was sie wollen. Ja, dass man schon mal im Gesundheitswesen war, dass man schon mal gemerkt hat, wie gehe ich mit Patientinnen um, macht mir das Freude, wie gehe ich auch mit Trauer und Leid um. Auch das ist ja was, was man immer wieder fährt. Das soll vorher schon sein. Dann muss man sich bei uns eher schriftlich bewerben, dann muss man den Auswahltag überstehen, also wo man so einen ganzen Tag ganz viele Gespräche führt, Vorträge halten muss, auf Situationen reagieren muss. Und dann kommt man in Witten in den Modellstudiengang rein. Die ärztliche Approbationsordnung, das ist das Gesetz, was quasi die Studiengänge regelt, lässt zu, dass Universitäten eigene Curricula, also eigene Studiengänge entwickeln und auch diese ersten Prüfungen nach dem 4. Semester, früher hieß das Physikum, jetzt heißen die M1, ein bisschen unsexy, aber ne, dass man auch die durch eigene Prüfungsverfahren ersetzt. Und das machen wir. Das heißt, bei uns ist das Studium rein problemorientiert. Wir haben nicht diese großen Vorlesungen, sondern wir haben in Sechsergruppen werden Patientinnenfälle bearbeitet. Daran wird geguckt, was muss ich lernen, um diesen Fall zu verstehen. Dann wird eigenständig gelernt und dann gibt es dazu Seminare, wo die Fragen, die beim Lernen gekommen sind oder auch das, was nicht verstanden wurde, dann nochmal mit Dozierenden diskutiert werden können. Das heißt, das, was man jetzt so ganz modern Flipped Classroom nennt, erst lernen und dann auf Dozierende treffen, das macht Witten schon sehr lange und das funktioniert auch ganz gut. Und dann bereitet normalerweise so ein Studium aufs Krankenhaus vor. Und wir haben gesagt, wir wollen unser Studium auch so machen, dass es auch auf die Praxis vorbereitet. Wir sehen gerade in den ländlichen Räumen große Versorgungsmängel. Die wollen wir füllen und sagen, ja, auch Primärversorgung, sagt man, auch das muss stark ins Studium rein. Das integrieren wir so, dass es nicht wie in so einem alten Studium erstmal so einen ganz theoretischen Teil geht. Und wenn man durch den durchgekommen ist, dann kommt man erst in die Praxis, sondern wir versuchen, die Praxis ganz früh mit reinzubringen, Patientinnenkontakte ganz früh mitzumachen. Das lernt sich leichter und es macht auch irgendwie mehr Freude und ist auch wichtig, frühzeitig Verantwortung zu übernehmen. Und wir wollen das interprofessionell, also dass man sehr frühzeitig auch irgendwie schon kennenlernt. Das sind auch andere wichtige Gesundheitsberufe, die genauso viel können wie wir und mit denen wir gut zusammenarbeiten müssen. Ja, das können Pflegekräfte sein, das können Physiotherapeutinnen sein, Logopädinnen und ähnliche. Also sehr interprofessioneller Ansatz, weil im Team Gesundheit gestaltet wird. Und dann haben wir was, also dann haben wir noch 1000 andere Kleinigkeiten in dem Studium drin, die unheimlich spannend sind, die ich wahrscheinlich jetzt gar nicht so lange erzählen darf. Aber wir haben noch eine ganz große Sache, die Witten tatsächlich von den meisten anderen Unis unterscheidet, und das ist das Studium Fundamentale. Das heißt, dass alle Studierenden bei uns, egal in welchem Studiengang sie sind, 10% ihres Studiums im Studium Fundamentale machen. Dafür haben wir den ganzen Donnerstag freigehalten. Sowas wie ein riesiges Wahlpflichtprogramm für alle. Das heißt, ich suche aus 100 Kursen den aus, der mir gefällt. Also jetzt zum Beispiel Kurs, den ich gebe, Mensch-Tier-Beziehung. Da geht es viel um Tierethik und Ähnliches. Und da sitzen Menschen drin, die Psychologie studieren oder Medizin und Zahnmedizin, Wirtschaftswissenschaften und alle zusammen bringen ihre eigene Fachlichkeit, ihren eigenen Blick auf solche Probleme mit und diskutieren das und lernen eben ganz früh schon miteinander zu interagieren. Und da würde ich sagen, so eine Form von Persönlichkeitsbildung, das ist ja das, auf das wir auch als Uni fokussieren, ist total wichtig später fürs Leben. Ja, also das Fachliche, das wechselt ganz oft. Aber dieses in bunten Teams miteinander zusammenarbeiten zu können. Das wird euch alle durchs Leben begleiten und das ist einfach gut, wenn auch eine Uni darauf fokussiert und nicht in so einen Medizinbunker einsperrt oder so.
Dann würde ich gerne nochmal da einhaken. Denn was gibt es denn vielleicht für die Zuhörer, die sich jetzt interessieren, so für unterschiedliche Kurse oder Wahlpflichtprogramme im Studium Fundamentale? Und was hat das so für Vorteile?
Genau, das Studium Fundamentale ist dafür da, dass man so ein bisschen so seine eigene Fachlichkeit reflektiert und mit anderen zusammen auch darauf guckt. Es geht ganz schnell, wenn ich Medizinstudiengang anfange, dass ich anders spreche als alle anderen und dass ich mich schon irgendwie so ein bisschen so als Medizinerin fühle. Und das ist so ganz gut, wenn man die eigene Persönlichkeit auch manchmal so ein bisschen reflektiert und mit ganz vielen anderen zu tun hat. Und das geht los bei Chor und Orchester, das geht über Philosophiekurse, das geht auch über Achtsamkeit, Terrorbekämpfung, Digitalisierung, also Kunst, digitale Kunst. Das ist ein ganz breites Programm. Wer das interessiert, kann mal auf meine-uwh.de gucken, da ist das Kursprogramm offen. Und wir machen so Kurse, schon gesagt, Mensch-Tier-Beziehungen, wir machen aber auch Science-Fiction zum Beispiel. Ja, was kann ich aus Science-Fiction-Filmen über Gegenwart und Zukunft lernen, großartiger Kurs, machen wir jetzt zum dritten Mal, wo alle irgendeinen Film gucken, Dune zum Beispiel, sich dann treffen und miteinander darüber diskutieren, was bedeutet das denn eigentlich? Und dann kommen Themen hoch wie Klimakatastrophe, ja, also Wüstenplanet, da liegt das nahe. Da kommen Sachen hoch wie Gesellschaftsformen. Das war aber total spannend. Wir haben im letzten Semester ganz viel über das Frauenbild in Science-Fiction-Filmen gesprochen. Warum sind die Helden immer männlich und warum sind die Frauen in solchen Filmen immer nur Beiwerk? Und na, dann geht es um Patriarchat und Ähnliches. Und ich mache eigentlich gar nichts in dem Kurs, ich bin nur da das meiste machen die Studierenden und die bestimmen tatsächlich, worüber diskutiert wird. Und genau darauf kommt es im Studium Fundamentale an.
Ja, also sehr spannend und das macht euch ja auch zu einer einzigartigen Universität letztendlich. Aber es gibt ja viele Menschen, die jetzt, sagen wir mal, nicht so viel Zeit daran investieren möchten und in der Universität nur studieren wollen und dann nach Hause gehen wollen. Aber ihr bietet ja ein anderes Konzept. Wie erkennt ihr an eurem Auswahlverfahren Menschen, die wirklich auch ein großes Interesse haben, die nicht nur in einem Fach sozusagen verankert sind, sondern auch an gesellschaftliche Themen beispielsweise interessiert sind? Welche andere Kriterien gibt es?
Genau, also wir haben ja so ein zweistufiges Verfahren und das erste ist also, dass man quasi ein Bewerbungsschreiben, Motivationsschreiben schreibt und da gucken wir schon, wie motiviert sind die Menschen, Ärztin zu werden, wie motiviert sind die auch für ein Studium, wie sozial engagiert sind die, wie reflektiert sind die und gucken da drauf und davon laden wir einen Teil ein und da gucken wir tatsächlich einerseits natürlich wirklich auf dieses, was für eine Ärztin, was für ein Arzt wird die Person? Warum möchte die Ärztin Arzt werden? Wie passt das? Aber auch, was für eine Form von Studium stellt sich diese Person vor? Und das ist eben tatsächlich so, die Studierenden hier sagen immer, man muss Freiheit aushalten können in Witten. Ja, also hier kann man sehr viel machen und darf, einerseits muss man daran mitmachen, andererseits darf man den Fokus nicht verlieren. Und man übernimmt hier viel Verantwortung fürs Studium. Und da gucken wir, wollen das die Menschen, können das die Menschen oder sind das vielleicht auch welche, die denken, Mensch, das ist eine Privatuni, da wird ein Medizinstudium bestimmt ganz einfach sein. Ich versuche immer im Auswahlgespräch klarzumachen, im Zweifel ist es eher andersrum. Im Zweifel ist es in Witten eher ein Tacken schwieriger, weil wir zu dem, was alle haben, eben sehr früh auch noch klinisches Denken mit reinpacken, sehr früh die Praxis reintun. Ich glaube, es macht viel mehr Spaß hier und es macht viel mehr Sinn, hier zu studieren. Aber es ist nicht einfacher und darauf, ne, darauf müssen wir beim Auswahlverfahren gucken, weil man ja auch eine Verantwortung gegenüber den Leuten hat, die dann so ein Studium anfangen wollen, nicht, dass die enttäuscht sind.
Jetzt ist ja auch so die Sache, dass die Uni ja relativ klein ist, also halt eine Privatuni in Witten, ne? Und da gibt es jetzt vielleicht nicht für jeden potenziellen Studenten auch einen Platz. Denken Sie, wirklich jeder Student, der die Qualifikation hat, später ein Arzt zu werden, kriegt dann auch wirklich letztendlich bei Ihnen Platz?
Nein, leider findet nicht jeder und jede einen Platz. Also das ist tatsächlich das Traurige daran. Also wir haben bis zu 1500 Bewerbungen in einem Semester auf 84 Studienplätze und Ich würde sagen, die 84, die wir aussuchen, die haben es auch wirklich voll verdient, aber es sind unheimlich viele in denen, die wir nicht aussuchen, drin, die es auch verdient hätten. Und andererseits müssen wir eben auch gucken, wir haben ja gerade vor ein paar Jahren verdoppelt von 42 auf 84, auch um so Versorgungsengpässe mit beheben zu können. Mehr können wir leider nicht nehmen und da blutet, glaube ich, uns allen immer so ein bisschen das Herz, weil da tolle Leute dabei sind. Man lernt in diesem Auswahlverfahren großartige Menschen kennen und das ist auch so mein Mantra im Auswahlverfahren: Wer jetzt keinen Platz von uns kriegt, ja, bloß nicht denken, dass ihr nicht tolle Ärztin oder Ärzte würdet, sondern wir können nur eine begrenzte Anzahl mitnehmen und ja, also verfolgt euren Traum weiter.
Alles klar.
Ja, genau. Also wir haben ja gerade über die Vorteile sozusagen erfahren von der Universität und Sie haben auch ja ein bisschen diesen klinischen Bezug auch erwähnt. Können Sie uns vielleicht einen Einblick in die Lernmethoden und den Lehrplan des Medizinstudiengangs geben, die Universität auch besonders machen? Also vielleicht auch besondere Fächer, die andere reguläre Unis nicht haben? Oder auch wie der Unterricht ja funktioniert letztendlich. Ist es eine langweilige Saal wie auch in einer regulären Universität?
Ja, jetzt komme ich ja also aus diesem Didaktikbereich und mache natürlich auch mal viel Kurse für Dozierende und ich hoffe ja auch immer, dass es auch an anderen Universitäten nicht langweilig ist. Und tatsächlich hängt das natürlich auch immer ganz viel auch von den Lehrenden ab. Also, ne, das versuchen wir unseren Lehrenden immer zu sagen. Also, das, was unser Job ist, ist ja, neugierige Menschen jetzt auch noch für unsere Fächer zu begeistern und damit die Neugier zu befördern, sodass das Lernen möglichst leicht wird. Und wir machen in Witten eben auch ganz viel methodisch dafür, also nicht nur über die Personen, sondern auch über die Methoden, die wir einsetzen. Also viele kleine Gruppen, sehr diskursiv. Wir versuchen möglichst überhaupt nicht mit dieser Standardvorlesung zu arbeiten. So eine Standardvorlesung, so wie ich sie aus meinem Studium kenne, ist: vorne steht eine Person, meistens ein älterer Mann. Und dann sitzen da 350 Studierende im Hörsaal und hören 90 Minuten zu. Und wenn kurz überzogen wurde, dann heißt es von unten: Hat noch jemand Fragen? Und dann sitzt vorne links meistens eine Person, die noch eine Frage stellt und alle anderen gehen schon mal raus. Und in Witten, in unseren Studiengängen, in allen soll es eigentlich wirklich anders sein. Und ich erlebe das auch so, dass man. Also ich komme gar nicht so lange dazu zu reden, wie ich jetzt hier bei euch reden darf, sondern man kommt viel ganz schnell in eine Diskussion rein, es wird schnell was nachgefragt und es wird miteinander interaktiv entwickelt. Und so wollen wir das eigentlich auch durch all unsere Seminare durchziehen. Und auch in der Klinik dann später ist es so, dass wir nicht sagen, so, wir haben jetzt hier eine Chirurgievorlesung jeden Montag 8 bis 10 oder so, sondern wir haben einen Block Chirurgie, da gehen die Studierenden in kleinen Gruppen in eine Klinik, auf die Station, sind da mit Patientinnen teilweise auch mal am Tisch mit tätig und haben dann Seminare dazu in sehr kleinen Gruppen, sodass sie viel intensiver lernen können. Und das geht natürlich, wenn man so eine kleine Uni ist, geht das viel leichter, als wenn man, keine Ahnung, 600, 700 Studierende hat.
Okay, sehr spannend. Ja, dann wäre dann die nächste Frage, wie wird dann auf der Universität Wittenherdecke sichergestellt, dass die medizinische Ausbildung auf dem neuesten Stand der Forschung und Praxis bleibt?
Ja, also sichergestellt, muss man tatsächlich sagen, also jetzt wirklich formal sichergestellt wird das durch einen Wissenschaftsrat, ne? Also private Universitäten und Hochschulen werden regelmäßig vom Wissenschaftsrat hin überprüft, ob Lehre und Forschung dem aktuellen Stand entsprechen. War bei uns jetzt gerade vor ein paar Monaten da. Es ist immer eine lange Phase vorweg, wo man alle Daten und Zahlen liefern muss und dann kommt eine große Kommission, schaut sich alle Studiengänge an und stellt sicher, dass man da allen Ansprüchen genügt. Und parallel gibt es natürlich auch, und das würde ich sagen, dass das gilt für alle Universitäten, ne, das gilt für staatliche genauso wie private, auch ein klares Selbstverständnis, dass alle klare evidenzbasiert, also jetzt in unserem Fall evidenzbasierte Medizin unterrichten wollen, dass alle auch in ihren Fachcommunities in der Forschung auch unterwegs sind und damit natürlich auch dafür sorgen, dass neueste Erkenntnisse aus der Forschung dann auch immer im Studium mit Berücksichtigung finden.
Also dann heißt es, dass die Qualität auf jeden Fall immer gleich gut bleibt, auch wie bei einer regulären Uni letztendlich auch. Also dieser Mythos von, ja, eine Privatuni ist nicht so gut, ist natürlich dann nicht wahr. Oder was denken Sie?
Ja, ich glaube, dass wir, also ich kann jetzt nicht über alle Privatunis reden, sondern ich kann jetzt natürlich nur über meine reden. Und ich glaube, ja, da geht unheimlich viel rein. Da gibt es unheimlich viele Strukturen, die sehr genau darauf schauen, wie können wir hier ein gutes Qualitätsmanagement machen? Wie können wir hier eine sehr gute Medizin eben auch praktizieren? Und da muss man eben auch sagen, also das ist natürlich auch, also bei der privaten Uni noch viel wichtiger vielleicht als bei einer staatlichen. Also das ist das, warum Menschen zu uns kommen und ja hier auch Geld für das Studium bezahlen, dass sie davon ausgehen und auch ausgehen können, dass sie hier eine qualitativ hochwertige Ausbildung bekommen, die dem aktuellen Stand der Medizin entspricht. Das heißt, wir müssen als Universitätsleitung, als Fakultätsleitung, als die Gremien immer alle miteinander darauf gucken, dass Lehrqualität und Forschungsqualität möglichst hoch ist.
Und welche Vision und Ziele hat die Universität für die Entwicklung des Medizinstudiengangs in den nächsten Jahren?
Also ich glaube, es gibt ein paar große Ziele, und das würde tatsächlich sagen, Versorgungsmängel beherrschen. Ja, das ist ja auch das, warum wir unsere Studierendenzahlen zusammen mit dem Land Nordrhein-Westfalen dann auch nochmal verdoppelt haben, weil wir gesagt haben, wir haben hier in der Fläche, im Sauerland zum Beispiel, Probleme in der ländlichen Versorgung. Wir sehen, dass immer mehr Praxen zugemacht werden. Diese Versorgungsmängel sehen wir mittlerweile auch in den Kliniken. Ja, also wir sehen, dass eine Generation von Ärztinnen und Ärzten jetzt in den Ruhestand geht und die nachkommen, deutlich weniger sind oder auch mit anderen Arbeitszeitmodellen arbeiten. Das heißt, es kommt zu Versorgungsmängeln und das ist natürlich für uns das, wo wir sagen, ja, da wollen wir unseren Beitrag zu leisten. Einerseits, indem wir genau für diese Jobs ausbilden, andererseits, indem wir gucken, wie kann Digitalisierung auch genutzt werden. Da noch besser in der Versorgung zu werden. Wie kann auch ein Zusammenarbeiten der Gesundheitsprofession, man spricht von Delegation und Substitution, so dass quasi unter Aufsicht auch ärztliche Tätigkeiten von Gesundheitspersonal übernommen werden kann. Wie können wir dazu auch schon an der Uni vorbereiten, um das gut miteinander hinzukriegen? Und dann würde ich sagen, dann gibt es zusätzlich noch Themen, die wir noch ganz stark und sehr viel stärker im Studium unterbringen müssen und wo wir dran arbeiten. Also Digitalisierung ist das eine, das kommt jetzt zum Glück auch in der Approbationsordnung vor. Anderes total wichtiges Thema ist Gendermedizin. Wir sind in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten immer davon ausgegangen, dass Frauen und Männer vollkommen gleich funktionieren und dass es reicht, wenn wir irgendwie gucken, wie sieht ein Herzinfarkt beim Mann aus oder wie funktioniert eine Kopfschmerztablette beim Mann und uns keine Gedanken darüber machen, ob das bei Frauen vielleicht ganz anders ist. Und erst in den letzten Jahren wird deutlich, ja, es ist bei Frauen ganz anders und auch das muss sehr viel stärker ins Studium mit rein. Und das andere riesige Thema, wo wir alle ran müssen, aber wo auch die Medizin ganz stark ran muss, ist Klimakrise. Also einerseits, welchen Beitrag leistet ein Gesundheitswesen dazu? Ja, wenn wir gucken, in Deutschland deutlich über 5% des CO2-Ausstoßes kommt aus dem Gesundheitswesen. Wenn man mal guckt, mit wie viel Einmalmaterialien gearbeitet wird im Gesundheitswesen, ja, also was nicht recycelfähig oder nicht in eine Kreislaufwirtschaft reinguckt, da merken wir, ja, da müssen wir müssen nachhaltiges Handeln lernen im Gesundheitswesen und leider müssen wir auch lernen, wie wir mit klimabedingten Erkrankungen umgehen. Ja, also wir haben die großen Hitzekampagnen von Health for Future in den letzten Wochen eben auch gesehen, die zeigen, ja, da müssen wir drauf gucken, wir brauchen vermehrt Hitzeschutzpläne, wir müssen mit Extremwetterereignissen umgehen können. Wir müssen mit Waterborne Disease, also wie sagt man, also Erkrankungen, die durch vermehrte Wasseransammlung und Ähnliches entstehen, mit Zoonosen, die kommen dadurch, dass Regenwälder abgeholzt werden. Wir haben das bei der Corona-Pandemie gesehen, ja, dass wir auf einmal merken, okay, Menschen bewegen sich jetzt in Lebensräume von Krankheitserregern vor, die unser Immunsystem nicht kennt. Und auch damit müssen wir als Medizin irgendwie umgehen können. Also da kommt ganz viel Neues auf uns zu und wir müssen auch immer gucken, wie kriegen wir so ein Medizinstudium so hin, dass es noch studierbar bleibt. Ja, wenn wir jetzt immer Neues reintun, wäre es ganz gut, wenn wir irgendwo auch gucken, was können wir dafür raustun, sodass wir unsere Studierenden nicht vollkommen überfordern. Und das ist ein Prozess, in dem wir drin sind.
Jetzt haben Sie gerade schon total gute Themen angesprochen und sind da aber ja genauer auf den Klimawandel eingegangen. Sie haben oder du hast gerade eben auch nochmal erwähnt, und zwar die Digitalisierung. Da würde ich gerne auf ein bestimmtes Thema lenken. Und zwar kursiert ja gerade insbesondere aktuell in den Medien die Entwicklung der KI, also der künstlichen Intelligenz. Inwieweit sehen Sie diese Entwicklung als Vorteil oder eventuell sogar als Risiko? Und ja, um dann nochmal auf ein bestimmtes Thema einzugehen, denken Sie, dass es da vielleicht ein Risiko gibt, dass künstliche Intelligenzen sowas, also den Beruf des Arztes oder des Pflegers vielleicht sogar ersetzen?
Ich beantworte mal die letzte Frage zuerst. Nein, denke ich nicht. Das ist ja immer die Angst, ne? Die haben wir ja bei ganz vielen Sachen
Ja.
schon gehabt. Ersetzt uns Digitalisierung. Und lustigerweise sind das die gleichen, die uns eben noch gesagt haben, wir haben zu wenig Ärztinnen und Ärzte und oh Gott, viel zu viel Arbeit und wer macht sie? Und dann haben wir aber Angst, rationalisiert zu werden. Also ich würde sagen, nein, die Angst muss man nicht haben. Und trotzdem müssen wir gut auf KI schauen. Na, man sagt ja über neue Technologien kurzfristig überschätzt man sie und langfristig unterschätzt man sie. Und ich glaube, in sowas sind wir gerade. Ne? Es ist erstmal so ein ganz großer Hype und die einen sagen, wir haben den Stein der Weisen gefunden und die anderen sagen, die Welt geht unter. Und dann ist das Risiko, und ich glaube, in so eine Phase kommen wir jetzt so allmählich, man gewöhnt sich so ein bisschen dran und dann guckt man nicht mehr weiter drauf. Also prinzipiell würde ich sagen, künstliche Intelligenz hat unheimlich viele Möglichkeiten und Chancen für ein Gesundheitswesen, hat auch unheimlich viele Möglichkeiten fürs Lernen und für Lernunterstützung. Ja, also da steckt ganz viel drin. Und wir richten uns natürlich auch als Uni darauf aus, dass wir gucken, wie können wir KI integrieren und sie nicht verdammen. Und natürlich ist es auch interessant, so etwas wie ein virtuelles Vier-Augen-System zu haben. Ja, also dass KI und Arzt, Ärztin miteinander diagnostizieren und interagieren. Da steckt ganz viel Potenzial drin. Und trotzdem stecken natürlich auch Risiken drin, also dass auf einmal Technologien kommen, die wir vielleicht gar nicht so verstehen, die wir ethisch noch gar nicht so beurteilen können, wo wir noch gar nicht ganz sicher sind, was ist denn, wenn Mensch und KI sich uneins sind? Oder was ist denn, wenn die KI aus Daten lernt, die auf einmal Vorurteile oder Rassismen, Sexismen oder ähnliches weiter transportieren und diese vielleicht sogar noch verstärken, weil das dann auf einmal viel schneller geht, als wenn Menschen das machen. Das heißt, wir brauchen, ich glaube, viel Kompetenzen in der Gesamtgesellschaft, das müssen alle gut verstehen, dass man weder diese Euphorie noch diese Angst verfällt, sondern damit sinnvoll rational umgehen kann. Und wir brauchen auch sowas wie eine KI-Ethik, dass wir wissen, wo sind die Grenzen. Ja, wird dann ja immer ganz schnell verglichen mit Atombomben oder Ähnlichem und hätte man damals ja, also nur diese Entwicklung nicht weitergeführt oder so. Und da muss man sagen, ja, also wir brauchen eine gute Ethik dafür, dass wir gucken, in welche Richtung bewegen wir uns und in welche wollen wir uns auch nicht bewegen. Wo müssen wir auch aufpassen, dass KI keine Entscheidungen trifft? Ja, es wird ja viel über intelligente Waffen geredet, die über künstliche Intelligenz auf einmal selbst Entscheidungen treffen. Würde ich auch sagen, ja, da müssen wir aufpassen. Und andererseits können wir auch nicht sagen, wir wollen aber eigentlich in der Steinzeit leben und irgendwie alles sollte aus Holz sein, sondern natürlich müssen wir auch die Möglichkeiten gut ausschöpfen. Und dafür müssen wir in der Lage sein, es möglichst gut zu verstehen. Und deshalb müssen wir viel KI in die Studiengänge reintun, in die Schulen reintun, sodass wir auch tatsächlich eine Entscheidung treffen können miteinander. Und da arbeiten wir dran. Und deshalb würde ich sagen, es ist erstmal eine spannende Zeit, weil es natürlich auch ganz viel Neues eröffnet.
Es sind vor allem auch so viele unterschiedliche Themen. Wer achtet denn da an einer Uni drauf, dass man da so auf dem neuesten Stand bleibt? Oder wie passt man sich da an? Und wie werden diese Entscheidungen, die da vielleicht getroffen werden, dann ins Unileben übertragen?
Ich glaube, das Coole an der Uni ist, und das muss ich wirklich sagen, so ein Job wie ich habe es natürlich wirklich auch der beste Job, den man haben kann, weil man hat unheimlich viel mit neugierigen Menschen zu tun, die das spannend finden, wenn was Neues kommt. Und die gucken, was bedeutet das für mein Fach und was gibt es da für mich für neue Möglichkeiten und wie kann ich das mit jungen Menschen diskutieren. Wir haben ja ganz viele junge Leute, die viele Fragen stellen auf die ich gar keine Antworten weiß, sondern die dann mit ihnen zusammen finden muss, die auch bereit sind, da erste Schritte in Forschungsaufgaben reinzumachen. Also das heißt, eine Uni ist eigentlich ein ganz wuseliger Haufen von Leuten, die daran interessiert sind, was gerade alles passiert. Und in dem Sinne findet da natürlich auch unheimlich viel Austausch statt. Und wenn so ein neues Thema aufkommt, dann sind alle ganz schnell dabei zu diskutieren. Und natürlich gibt es dann auch die, die Angst haben und sagen, oh Gott, wir brauchen gar keine Unis mehr, die KI wird das machen. Und die anderen, die total euphorisch sind und sagen, wow, wie großartig, ich muss nie wieder arbeiten, die KI wird das alles machen. Aber in diesem wuseligen Haufen gleicht sich das dann miteinander aus und es entstehen einfach tolle Anwendungen oder eben auch ethische Prinzipien, wo man sagt, das ist eigentlich der Weg, wie wir mit Veränderungen und Neuheiten umgehen wollen. Und die Herausforderung ist, wie bringen wir das aus unserem wuseligen Haufen, der ja jetzt diesen Vorteil hat, da ganz viel Neues zu erfahren, in die Breite der Gesellschaft, so dass alle daran partizipieren können und auch alle diese ruhige Überlegtheit miteinander und vielleicht auch sowas wie so ein Handlungsoptimismus oder eine Veränderungsfreude miteinander leben können. Und da würde ich sagen, das ist eine Aufgabe, da müssen wir als Unis noch viel besser werden, dass wir diese Transformation in die Gesellschaft gut hinkriegen und alle auch an dem Positiven teilhaben lassen und vielleicht auch von ihren Sorgen abholen können.
Ja, also sehr spannend. Sie haben ja auch, du hast jetzt auch über den Klimawandel geredet und die Folgen für die Medizin, aber auch die künstliche Intelligenz. Das zeigt uns nun, dass Medizin studieren heißt es nicht nur Arzt oder Ärztin zu werden, sondern man kann zum Beispiel auch in die Forschung gehen. Man kann sich zum Beispiel über Gendermedizin dann halt beschäftigen. Man kann aber auch sich beschäftigen mit Klimawandel und die Erkrankungen, die als Folge sind. Gibt es denn während des Studiums oder am Ende des Studiums eine Art Karriereberatung, wo man sozusagen beraten wird, in welche Bereiche man gehen kann oder wo man begleitet wird auf seinem Weg?
Ja, also wir machen das, also tatsächlich versuchen wir das relativ früh und relativ begleitend auch durchs Studium immer hinzukriegen, dass man einerseits sieht, welche Möglichkeiten stehen einem offen. Und das muss man sagen, das ist natürlich auch das Tolle am Medizinstudium. Das ist ein ziemlich kompaktes Studium. Na, das ist vielleicht manchmal auch der Nachteil, das ist ein ziemlich großes Studium. Aber das Tolle ist, damit kann man hinterher richtig viel machen. Und diese Breite versuchen wir auch immer wieder den Studierenden zu zeigen. Und tatsächlich ist Wissenschaft oder wissenschaftliches Arbeiten auch was, wo wir sagen, ja, das muss auch noch sehr viel stärker ins Medizinstudium rein. Wir wollen eigentlich, dass jede Absolventin, jeder Absolvent schon mal ein Forschungsprojekt gemacht hat. Und das beginnt bei uns relativ klein, erstmal mit einer vorklinischen Arbeit, die noch sehr bunt und interessengetrieben sein kann und ist dann aber im klinischen Abschnitt wirklich auch mit einer richtigen Forschungsarbeit, wo man mal Wissenschaft schon mal gespürt hat. Die meisten machen dann hinterher noch eine Doktorarbeit dran, weil es doch immer Frau Doktor, Herr Doktor irgendwie so in den Köpfen der Menschen noch ist. Also in der Medizin wird viel promoviert, also noch Doktorarbeit gemacht. Da wird dann noch weiter geforscht. Aber ich glaube, es ist für alle wichtig, dass man sowas wie so eine Wissenschaftskompetenz hat, dass man mal verstanden hat, was ist Evidenz, woran kann ich erkennen, ob eine Studie eine gute oder eine schlechte Studie ist? Woran kann ich erkennen, wo mir auch irgendjemand irgendein Fake verkaufen will, um Geld zu verdienen oder so? Und wo merke ich ja, das ist was, das sollte ich meinen PatientInnen auch tatsächlich zukommen lassen. Und das müssen alle können. Und deshalb ist es auch ein ganz wichtiger Teil im Medizinstudium. Und dann ist es natürlich so, also wir haben ÄrztInnenmangel, ne? Also ich meine, das war, also wie ich studiert habe, war das noch andersrum, da hat man viel Bewerbung schreiben müssen. Jetzt ist es eher so, dass man aufpassen muss, dass sie einem nicht gleich alle von der Uni entführt werden. Ne? Also da stehen viele Schlange, die gerne ausgebildete Ärztinnen und Ärzte hätten. Umso wichtiger ist es, da eben auch nochmal zu zeigen, was sind deine Optionen, was hast du für Möglichkeiten und wir haben Mentoring-Gruppen, wo wir also die Studierenden auch durchs Studium begleiten, wo wir auch immer wieder gucken, was willst du denn mal machen, wo also viel dann auch so über die eigenen Wünsche reflektiert wird, weil man natürlich am einfachsten eine gute Ärztin sein kann, wenn man selbst auch zufrieden ist. Und wenn man auch das macht, was man selbst auch möchte und da auch immer wieder guckt, wie kann ich auch dafür sorgen, dass ich selbst gesund bin und dass es mir dabei gut geht und dass ich mich jetzt hier nicht komplett kaputt mache. Natürlich, ich habe ja gesagt, Zugewandtheit, und das ist wichtig, aber Zugewandtheit darf halt nicht auf die Kosten der eigenen Person gehen, weil dann ist man irgendwann nicht mehr zugewandt, sondern auch das gehört dazu, auch aufs eigene ein bisschen zu schauen.
Dann würde ich jetzt noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Und zwar haben wir jetzt schon gehört, dass die Uni Wittenherdecke oder beziehungsweise das Studium an der Uni Wittenherdecke viele unterschiedliche Möglichkeiten bietet, auch andere als beim regulären Studium. Aber das kostet ja auch was. Wie ist das jetzt zum Beispiel von Menschen, die vielleicht nicht so von Haushalt aus super viel Geld haben? Denn es herrscht ja oft ja, der Gedanke, wenn man an eine Privatuni denkt, oh, das kostet aber so viel, das kann man sich doch gar nicht leisten. Gibt es da Konzepte oder wie viel kostet denn eigentlich so ein Studium?
Genau, tatsächlich ist das so, eine Privatuni hat natürlich den Nachteil, dass das Studium da Geld kostet, ne, im Gegensatz zu einer staatlichen, wo man nur die Hochschulwerksbeiträge und das NRW-Ticket bezahlt, finanziert eine private Uni einen Großteil des Studiums über Studienbeiträge. Das ist bei uns auch so. Wir haben es allerdings anders gemacht, weil wir eben nicht eine Uni für kinderreiche Eltern sein wollen, sondern wir wollen eine Uni sein, wo alle studieren können. Und wie die Studienbeiträge eingeführt wurden, hat das bei uns, also wurde bei uns eine Studierendengesellschaft gegründet. Also das ist, ne, also das ist nur von Studierenden organisiert. Die sind auch Gesellschafter mittlerweile der Uni, ne, also denen gehört die Uni zu einem Teil. Und die haben den umgekehrten Generationenvertrag erfunden. Das heißt im Endeffekt, erstmal zahlt niemand irgendwas, sondern erstmal wird ganz normal studiert und wenn man dann hinterher arbeitet und über eine gewisse Grenze an Geld verdient, dann zahlt man davon einen Prozentsatz zurück. Und je nachdem, wie viel man verdient, so viel zahlt man zurück. Und dann gibt es welche, die haben einen Megajob, die zahlen ein bisschen mehr und die andere, die haben einen normalen Job, die zahlen ein bisschen weniger. Und dann gibt es welche, die haben sich entschlossen, ins Kloster zu gehen oder Mönch oder Nonne zu werden, die verdienen gar nichts, die zahlen dann auch gar nichts zurück. So dass man nicht, wie man das aus den USA kennt, mit diesen riesen Studienkrediten und riesen Studienschulden ins Leben startet, sondern dass sich das an die individuelle Situation anpasst. Für uns als Uni ist das total klasse, weil das wird alles von den Studierenden irgendwo geregelt und wir bekommen quasi Geld von der Studierendengesellschaft und müssen dadurch gar nicht mit den Einzelnen irgendwie die Verträge machen, sondern das organisieren die Studierenden selbst. Und auch das ist eine Form der Verantwortungsübernahme. Ja, also da entscheide ich dann eben auch während meines Studiums, mache ich auch noch bei der SG mit und übernehme auch da einen Job und gehe halt da sehr früh in eine große Verantwortung, wenn ich das möchte. Und ich hoffe, die Uni ist dadurch ein bisschen bunter. Trotzdem muss man natürlich immer noch sagen, ja, für ein Studium Geld auszugeben, das muss man auch ein bisschen aus dem Elternhaus mitgekriegt haben. Also ich würde sagen, da ist immer noch ein Einflussfaktor. Im Medizinstudium würde ich sagen, ist der Numerus Clausus ein viel stärkerer Einflussfaktor als das andere. Also da würde ich sagen, und das sehen wir auch, wenn man auf den Numerus Clausus verzichtet, macht es die Uni viel bunter und dann hilft der UGV noch mit.
Danke.
Ja.
Ja, bunt sein, Nachhaltigkeit oder auch Partizipation, das sind ja einige der Werte, die du ja auch erwähnt hast. Kommen wir nun zu dem Punkt Diversität, bunt sein und Partizipation. Wie wird das eigentlich in der Universität erlebt und wie wird das überhaupt ermöglicht?
Also tatsächlich haben wir, also wir mittlerweile haben wir einen eigenen Vizepräsidenten tatsächlich für Diversität und gucken da sehr stark drauf, haben da klare Diversitätspläne und ähnliches. Und trotzdem muss man sagen, haben wir da auch noch einiges vor uns. Also ich würde sagen, bei den Studierenden sind wir ganz schön divers und sind wir ganz schön bunt und geben uns da viel Mühe. Und trotzdem spreche jetzt hier mit einem alten weißen Mann mit langem Bart, ne, ist das eben so, je weiter man nach oben kommt, umso weniger divers wird das Ganze dann auch. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was wir an allen Universitäten haben, was wir auch in der Medizin ganz stark haben, ne? Es gibt mehr männliche als weibliche Chefärztinnen, ist bei ProfessorInnen genauso und im Präsidium sind wir 4 Männer und eine Frau. Also das heißt, ja, da müssen wir auch als Uni, wir haben uns klare Zwischenziele gesetzt, um das eben auch in den Etagen besser hinzukriegen, aber da müssen wir mal ganz ehrlich sein, da haben wir auch noch was zu tun. Und das gilt für die ganze Medizin und die ganze oder einen Großteil der akademischen Welt und das ist bei uns genauso.
Gibt es da vielleicht Beispiele? Also kannst du vielleicht Beispiele nennen, was für Ziele sich da gesetzt wurden?
Ja, also wir haben jetzt gesagt, also das nächste Ziel ist 25% Frauenanteil bei Professorinnen zum Beispiel. Und dann geht es immer weiter und dann muss man sagen, muss das Ziel eigentlich 50 sein irgendwann. Wir haben mal gesagt, das jetzt direkt zu setzen, dann kommt man in so ein, schaffen wir eh nicht und dann macht keiner was. Deshalb haben wir gesagt, wir setzen kleinere Zwischenziele und gucken dann eben tatsächlich auch vermehrt drauf. Was können wir tun? Wie familienfreundlich können wir eben auch sein? Wie offen können wir sein? Was können wir für Möglichkeiten anbieten, dass wir allen die gleichen Chancen geben, Karriere zu machen und auch akademische Karriere zu machen? Und das braucht dann ganz unterschiedliche, ganz viele Maßnahmen. Und das fängt bei einem Mentoring an oder geht über Dual Career und Ähnliches, so dass man dann tatsächlich dafür sorgt, irgendwo wenigstens hin zur Chancengleichheit zu kommen. Also ne, Chancengleichheit ist immer so ein riesiges Wort, deshalb zögere ich da so. Aber auf jeden Fall sollte man den Weg dahin gehen und schauen, dass man so weit wie möglich kommt. Ja.
Welche Erfolge, würdest du sagen, habt ihr schon gemacht in Richtung Diversität oder Inklusion?
Also ich glaube, dass wir durch den OGV viel, viel erreicht haben bei den Studierenden, dadurch, dass wir auf die Menschen schauen und nicht auf die Schulnoten, dass wir da viel, viel Möglichkeiten entstehen lassen. Ich glaube, dass wir auch, und da haben wir, glaube ich, in letzter Zeit richtig viel nochmal wieder getan, durch Dirk Jacobs, der sich hier des Themas angenommen hat, dass wir ein unheimlich großes Bewusstsein an der Uni geschaffen haben, dass das der Weg ist, den wir miteinander gehen wollen. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, wir haben jetzt All-Gender-Toiletten oder sowas eingeführt, dass das ein Erfolg ist oder so, sondern ich glaube, der Erfolg ist, dass es in den Köpfen drin ist und dass jeder immer wieder jede Entscheidung daraufhin überprüft und sagt, ja, willst du tatsächlich nochmal Vizepräsident werden, Jan, oder machst du den Posten nicht mal lieber für jemanden frei, der irgendwie jünger und bunter ist als du und so? Also und ich glaube, das ist also so ein Bewusstsein in der Organisation, das ist jetzt kein Erfolg, wo man irgendwo einen Haken auf der Liste macht, aber ich würde sagen, das ist die Grundvoraussetzung, um dann Erfolge auch weiter noch feiern zu können.
Ja, Entscheidungen treffen, das ist ja auch ein sehr wichtiger Schlüsselwort. Jetzt in Hinsicht auf Partizipation, inwiefern können StudentInnen sozusagen mitbestimmen oder mitgestalten und sagen, hey, das wollen wir machen für mehr Inklusion, das wollen wir in unserer Uni einführen, das wollen wir nicht mehr. Gibt es vielleicht einen Studentenrat?
Ja, und also da muss man sagen, ich glaube, da sind wir wirklich richtig gut. Ja, also bei uns werden Entscheidungen partizipativ getroffen. Das heißt, es gibt in allen Gremien sitzen Studierende mit drin. Wir haben sogar eine ganze Zeit eine paritätische Besetzung gehabt. Also das genau, also es gibt ja, guckt immer auf drei Gruppen, ne? Man guckt immer auf ProfessorInnen, man guckt auf MitarbeiterInnen und man guckt auf Studierende. Und die waren immer gedrittelt eigentlich in allen Kommissionen, sodass die Studierenden die gleichen Stimmanteile hatten wie alle anderen auch. Da ist der Wissenschaftsrat vor einigen Jahren gekommen und hat gesagt, das dürft ihr nicht mehr. Das gibt das Hochschulgesetz nicht vor. Die Gruppe der Hochschuldozierenden muss die größte Gruppe sein und muss quasi die Hälfte der Stimmen ausmachen. Das war ganz schön schwierig. Also da haben wir alle ganz schön mit uns gerungen, weil das war wirklich ein Umbruch, sodass wir gesagt haben, okay, wir machen das in den Gremien, wo es sein muss, machen wir das tatsächlich so, sorgen aber dafür, dass es quasi Zusatzgremien gibt, die in Streitfragen wieder paritätisch besetzt sind und quasi Entscheidungen vorbereiten, sodass wir da tatsächlich die studentischen Stimmen sehr stark haben. Und das muss man eben auch sagen. Ganz zum Schluss sitzen die Studierenden in der Gesellschafterversammlung der Universität mit drin. Also die Studierenden sind, ne, es gibt mehrere Gesellschafter an der Universität. ProfessorInnen sitzen da nicht mit drin, Studierende schon. Und damit muss man sagen, damit haben sie natürlich den größten Hebel, den sie haben können, und sind unheimlich stark in der Gestaltung der Uni. Und das klingt jetzt nach so einem Gegeneinander und das Gegenteil würde ich sagen, ist der Fall. Also ich glaube, die Studierenden ist die Power, die wir haben. Das ist die Superpower der UWH. Wir haben so viele Initiativen, wir haben so viele Sachen, die von Studierenden gemacht werden. Also wenn ich irgendwo an anderen Unis irgendwelche Innovationen erzähle oder so, die wir machen, ist meistens der zweite Satz, ja, das haben die Studierenden irgendwie organisiert. Also das ist Also das macht so viel Spaß und so viel Freude, eben zusammen Sachen zu gestalten. Und ich würde sagen, das ist, also sagt ja immer jeder, wir machen alles auf Augenhöhe, aber ich würde sagen, das ist tatsächlich Augenhöhe, dass hier eben ganz viel kommt, was Idee von Studierenden ist und wo wir eigentlich nur noch unterstützen als Dozierende oder als Universitätsleitung und es ermöglichen, dass Studierende dann innovativ sind. Und das macht für mich eine coole Uni aus. Also das war für mich ein Grund, auch hier nach Witten zu kommen und hier auch zu bleiben, weil das einfach ganz viel ermöglicht. Es ermöglicht allen Menschen irgendwie nach vorne zu arbeiten und Sachen zu verbessern. Und das macht richtig Spaß.
Danke erstmal, dass du das so genau erleuchtet hast. Und ich würde dann jetzt vielleicht mal zum Ende kommen, und zwar zu der abschließenden Frage. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass viele Zuhörer oder Zuhörerinnen sich so ja jetzt schon ein bisschen angesprochen gefühlt haben oder sich vielleicht doch überlegen, okay, ich hatte jetzt eh schon den Wunsch, in die medizinische Richtung zu gehen. Gibt es etwas, was Sie genau den Leuten mit auf den Weg geben würden?
Ja, tut es. Also erstmal, also tatsächlich findet erstmal raus, ob das wirklich euer Traum ist. Geht, also ne, man sieht irgendwelche Serien und denkt sich, boah, cooler Beruf, oder man hört, dass die gut Geld verdienen oder dass die angesehen sind. Das würde ich mal alles zur Seite schieben. Ich würde erstmal mich selbst testen, ist das was ich machen möchte? Möchte ich im Gesundheitswesen arbeiten? Und das würde ich sagen, längere Praktika ist der beste Weg, das rauszufinden. Und wenn das so ist, dann würde ich gucken. Also es gibt, das muss man auch sagen, es gibt im Gesundheitswesen, was ja an sich schon ein tolles Berufsfeld ist, ganz viele Berufe, die unheimlich toll sind und die man auch machen kann. Man muss gar nicht zwingend Arzt, Ärztin werden, sondern ja, ich würde mal gucken, was will ich eigentlich machen und was passt da am besten zu mir. Vielleicht ist Physiotherapeutin viel besser, weil man ne, auch gerne viel, viel praktisch und körperlich macht, oder Pflege ist viel besser, weil man auch gerne noch intensivere Betreuungssituationen oder ähnliches aufbaut. Das würde ich jetzt mal gucken, und dann würde ich mich von meinem Traum nicht abbringen lassen. Also ich glaube, das ist tatsächlich gucken, was ich machen will, und dann zusehen, dass ich diesen Traum verfolge. Und wenn man es wirklich will, findet sich meistens ein Weg, es dann auch zu tun. Und dann ist es auch genau das Richtige. Und das sind genau die Ärztinnen und Ärzte oder Pflegenden oder Physiotherapeutinnen, die wir brauchen, die das mit Herz und Seele tun. Und dann, ja, und im Notfall kommt zu uns.
Ja, dann vielen Dank, Jan, für den sehr lehrreichen Interview. Liebe ZuhörerInnen, das wäre alles für heute gewesen. Falls ihr Interesse an der Universität habt, dann informiert euch sehr gerne an der Seite. Und ja, wie das Jan auch sehr schön abgeschlossen hat, mit Herz und Seele findet man auf jeden Fall seinen Weg.
Dankeschön.
Vielen Dank.